Besitzen Sie noch ein Fernsehgerät oder haben Sie es bereits entsorgt? Nutzen Sie ein eventuell noch vorhandenes Gerät klassisch mit Tagesschau und Heute-Journal oder setzen Sie es nur noch gezielt ein? Das klassische Fernsehen verliert dramatisch an Bedeutung. Noch vor einigen Jahren saßen die Deutschen im Schnitt fast 4 Stunden täglich vor der Glotze. Heute sind wir mit 2,5 Stunden wieder auf dem Niveau der frühen 90er Jahre angekommen. Und ich vermute, Sie ahnen, warum das so ist. Weil immer mehr Menschen spüren, dass sie im klassischen Fernsehen keine echten Debatten, keine echten Kontroversen und keine echten Antworten mehr bekommen. Doch die Zuschauer verschwinden nicht einfach. Sie wandern nur ab. Zu YouTube, zu Telegram, zu Podcasts, zu freien Formaten, zu Auf1. Dorthin, wo Menschen noch Klartext sprechen. Die Medienwelt verändert sich gerade gewaltig und nicht die Sender allein entscheiden heute über Reichweite, sondern Persönlichkeit, Objektivität, Unabhängigkeit und vor allem Glaubwürdigkeit. Und genau davor haben viele klassische Medienhäuser inzwischen mehr Angst als vor jeder Konkurrenz. Doch statt zur neutralen Berichterstattung zurückzukehren, verstricken sich die Altpapiermedien und die öffentlich-rechtlichen immer mehr in Propaganda und Lügen. Darüber müssen wir sprechen in dieser neuen Folge von Thomas Eglinski auf 1. Bevor ich Ihnen meinen heutigen brillanten Gast vorstelle und mit ihm über Lügen und Wahrheiten sprechen werde, möchte ich Ihnen kurz zeigen, was Sie in den letzten Tagen möglicherweise an spannenden Nachrichten verpasst haben. Ich beschränke mich dabei aber auf jene, die uns nicht den Puls nach oben treiben, sondern die man mit einer Prise Humor, sogar mit einem herzlichen Lachen aufnehmen kann. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union wurde in der vergangenen Woche der EU-Verdienstorden verliehen. Und ausgezeichnet wurden unter anderem Angela Merkel und Volodymyr Zelensky. Angela Merkel bekommt einen Orden für besondere Verdienste um Europa. Also jene Kanzlerin, unter deren Verantwortung Millionen Menschen unkontrolliert nach Europa strömten, unter deren Politik Deutschland wirtschaftlich und gesellschaftlich massiv geschädigt wurde und die heute ernsthaft davor warnt, dass in sozialen Medien Fakten nicht mehr Fakten seien. Und was ist Merkels Lösung? Mehr Regulierung, natürlich. Oder anders formuliert, mehr Kontrolle darüber, was Menschen sagen, denken und veröffentlichen dürfen. Und genau das wurde jetzt ausgezeichnet. Manchmal muss man Nachrichten gar nicht kommentieren. Man muss sie nur laut vorlesen. Meine persönliche Empfehlung: Merkel, die zuletzt paradoxerweise auch noch ein Buch mit dem Titel Freiheit veröffentlichen ließ, braucht kein vernünftiger Mensch mehr. Sie kann weg. Die Aussage der Woche tätigte jedoch ein anderer Politiker. Ich brauche keine Zahlen. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Ihr Steuerberater würde das sagen. Oder Ihr Bankberater. Oder der Geschäftsführer eines Unternehmens. Wie hoch sind die Verluste? Ich brauche keine Zahlen. Wie teuer wird das Projekt? Ich brauche keine Zahlen. Funktioniert die Investition überhaupt? Ich brauche keine Zahlen. Jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß, ohne Zahlen gibt es kein Controlling. Keine Verantwortung, keine seriöse Planung. Aber ausgerechnet der deutsche Finanzminister Klingbeil erklärt im Zusammenhang mit der Energiewende öffentlich: Ich brauche keine Zahlen. Das ist kein politischer Ausrutscher, das ist eine Bankrotterklärung. Denn wer keine Zahlen braucht, braucht offenbar auch keine Fakten, keine Wirtschaftlichkeit, keine Erfolgsnachweise. Keine Realität. Und genau deshalb steckt Deutschland inzwischen in einer der größten wirtschaftlichen Krisen seiner Nachkriegsgeschichte, weil Ideologie mittlerweile wichtiger geworden ist als das Ergebnis, weil Haltung wichtiger geworden ist als Vernunft und weil Politiker Milliarden verbrennen dürfen, ohne überhaupt noch beweisen zu müssen, dass ihr Kurs funktioniert. Das ist kein Regieren mehr, das ist politischer Blindflug auf Kosten der Bürger. Und deshalb mein klares Statement, Klingbeil kann weg. Wir brauchen Einwanderung nicht nur wegen Arbeitskräften, sondern auch wegen kultureller Bereicherung. Mit diesem Satz sprach Arbeitsministerin Bärbel Baas endlich einmal offen aus, was viele Bürger seit Jahren spüren. Es geht längst nicht mehr nur um Fachkräfte oder humanitäre Fragen. Es geht um die grundlegende Veränderung unserer Gesellschaft. Und genau darüber hätte man von Anfang an ehrlich diskutieren müssen. Denn wer Millionen Menschen ins Land holt, verändert selbstverständlich auch Kultur, Alltag, Städte, Schulen, Sprache und gesellschaftliche Werte. Das ist keine rechte Erfindung, sondern schlichte Realität. Das Problem ist, jahrelang wurden Bürger und auch auf eins diffamiert, wenn sie genau diese Veränderungen angesprochen haben. Wer Sorgen über Integration, Parallelgesellschaften oder kulturelle Spannungen äußerte, galt schnell als problematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Heute sagt die Politik plötzlich selbst, ja natürlich verändert Einwanderung die Kultur. Vielleicht wäre es an der Zeit gewesen, diese Ehrlichkeit schon vor 10 Jahren an den Tag zu legen, statt Kritiker moralisch abzustempeln. Nach ihrer zuvor getätigten Falschaussage, es wandert niemand in die Sozialsysteme ein, steht auch im Falle Bärbel Baas für mich fest, kann weg. Während seine Minister allerorts und mittlerweile rund um die Uhr ihre Unfähigkeit unter Beweis stellen, hat Kanzler Friedrich Merz die Deutschen mal wieder als faul bezeichnet. Das muss man sich einmal vorstellen. Während die Bürger jeden Tag länger arbeiten, höhere Abgaben zahlen und mit steigenden Preisen kämpfen, erklärt uns der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten allen Ernstes, die Deutschen würden zu wenig arbeiten. Und gleichzeitig ergibt eine Anfrage, seit Ende Januar wurden gerade einmal 4 syrische Gefährder abgeschoben. 4. Vielleicht sollte Herr Merz also weniger Vorträge über die angebliche Faulheit der Bürger halten und stattdessen die eigene Regierung dazu bringen, ihre Arbeit zu erledigen. Denn die Menschen in diesem Land haben zunehmend den Eindruck, nicht die Bürger verweigern die Leistung, sondern die Politik. Und wer Steuern in Rekordhöhe kassiert, muss auch liefern. Sicherheit, Ordnung, funktionierende Verwaltung, konsequentes Handeln. Und nachdem all dies nicht geschieht, lautet meine Empfehlung in Sachen Merz, kann weg. Laut einem Bericht von T-Online soll das Portal News auch 2024 wieder einen hohen Verlust eingefahren haben. Genannt wird ein Jahresfehlbetrag von rund 16,2 Millionen Euro nach bereits hohen Verlusten im Vorjahr. Finanziert werde das Projekt laut Bericht weiterhin maßgeblich vom Unternehmer und CDU-Gönner Frank Gotthardt. Interessant finde ich daran vor allem 3 Punkte. Erstens. Reichweite allein bedeutet heute noch lange kein funktionierendes Geschäftsmodell. Viele politische Medien, egal ob links, rechts oder alternativ, leben inzwischen stark von Investoren, Spenden oder ideologischer Unterstützung. Aufmerksamkeit lässt sich relativ leicht erzeugen. Dauerhaft wirtschaftlich tragfähig zu werden, ist viel schwieriger. Zweitens. Emotion und Polarisierung funktionieren im Netz extrem gut. Portale wie News setzen stark auf Zuspitzung, klare Feindbilder und Emotionalisierung. Das bringt Klicks, Reichweite und virale Verbreitung. Aber hohe Reichweite heißt eben nicht automatisch hohe Zahlungsbereitschaft der Nutzer. Drittens. Der klassische Medienmarkt steckt insgesamt in einer massiven Krise. Auch große etablierte Häuser kämpfen inzwischen mit sinkenden Werbeeinnahmen, mit Vertrauensverlust und veränderten Sehgewohnheiten. Viele Menschen konsumieren Inhalte kostenlos über Social Media, Telegram, YouTube oder TikTok. Das macht stabile Medienfinanzierung generell schwieriger, nicht nur für alternative Portale. Während News offenbar erneut Millionenverluste einfährt und finanziell massiv von einem milliardenschweren Unternehmer aus dem CDU-Umfeld abhängig ist, zeigt auf 1 ein völlig anderes Modell. Denn auf 1 lebt nicht von Parteinähe, nicht von Konzernstrukturen, nicht von milliardenschweren Investoren, sondern von seinen Zuschauern, von Menschen, die freiwillig sagen, diese Stimme soll bleiben. Diese Perspektive wollen wir unterstützen. Diese journalistische Arbeit ist wichtig. Und genau darin liegt ein gewaltiger Unterschied. Denn wer von einzelnen Großgeldgebern abhängig ist, wird sich irgendwann zwangsläufig fragen müssen, wie unabhängig bin ich wirklich? Wer dagegen von tausenden Unterstützern getragen wird, bleibt in erster Linie genau diesen Menschen verpflichtet und nicht politischen Netzwerken oder wirtschaftlichen Interessen. Vielleicht erklärt das auch, warum manche Medien trotz großer Namen und Millionenbudgets kaum Vertrauen aufbauen, während andere mit deutlich kleineren Strukturen eine enorme Loyalität ihrer Zuschauer erzeugen. Und Fakt ist auch, News-Frontman Julian Reichelt und Gefolge haben jahrelang für die CDU die reichweitenstarke Propaganda besorgt. Das war mit Beginn der Flüchtlingskrise so, während Corona und auch im Bundestagswahlkampf 2025. In dieser Zeit ist selbst das Urgestein Waldemar Hartmann für die CDU auf Stimmenfang gegangen. Daher lautet mein persönliches Plädoyer an dieser Stelle: weg mit von der Politik, parteinahen Gönnern und Stiftungen gesponsertem Journalismus. Ist das jetzt nicht genau der richtige Moment, liebe Zuschauer, unabhängigen, ehrlichen und authentischen Journalismus zu unterstützen? Wenn es jemals einen Moment gab, dem Team von Auf 1 mit einer kleinen Spende die Botschaft zu überbringen, wir schätzen, was ihr tut, dann jetzt.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die Auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im Auf 1 Shop bestellen.
Wir leben in einer Zeit, liebe Zuschauer, in der scheinbar alles überprüft wird. Unsere Aussagen, unsere Meinungen, unsere Beiträge, unsere Reichweiten, Begriffe wie Faktencheck, Desinformation oder Hassrede bestimmen inzwischen ganze politische Debatten. Doch wer entscheidet heute eigentlich noch, was wahr ist? Wer definiert die Grenzen des Sagbaren? Wer hat die Kontrolle über das, was heute noch gesagt oder geschrieben werden darf? Wer besitzt die Hoheitsrechte über die veröffentlichte Meinung? Und vor allem, wer kontrolliert diejenigen, die sich selbst zu Wahrheitswächtern erklärt haben? Diese Fragen und noch viel mehr wollen wir nun klären. Mein heutiger Gast sagt, genau hier liegt eines der größten Probleme unserer Zeit. Er spricht von einem regelrechten Wahrheitskomplex, einem Netzwerk aus Politik, NGOs, Medien, Plattformen und sogenannten Faktenprüfern, das immer stärker Einfluss darauf nimmt, welche Meinungen sichtbar bleiben und welche systematisch ausgegrenzt werden. Er ist Wirtschaftsjournalist, Buchautor, langjähriger Redakteur beim Handelsblatt und einer der schärfsten Kritiker digitaler Kontrolle und gesellschaftlicher Meinungskonditionierung im deutschsprachigen Raum.
Hallo, Herr Häring, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Iglinski. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier über dieses Thema zu sprechen. Das Thema Meinungsfreiheit, das für uns alle so wichtig ist.
Da haben Sie ja mal gleich ein Statement losgelassen, Herr Häring. Es ist tatsächlich eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. In Ihrem Buch beschreiben Sie ja keinen klassischen Zensurstaat. Sie beschreiben vielmehr ein Netzwerk aus NGOs, Faktencheckern, Ministerien, Stiftungen und Plattformen. Was ist der zentrale Mechanismus, den die Menschen dahinter verstehen müssen?
Gut, es gibt ganz an der Basis die Faktenchecker, die insofern irreführend benannt sind, als sie hauptsächlich nicht Fakten checken, sondern Wahrheiten oder Narrative. Und dabei die Narrative der Regierungskritiker oder EU-Kritiker oder NATO-Kritiker als falsch disqualifizieren. Und darauf setzt dann der übrige Wahrheitskomplex auf mit einer ganzen Phalanx an Maßnahmen, um solche Narrative zu unterdrücken. Das geht von Löschen auf den sozialen Plattformen über Organisation von Werbeboykotte gegen unbotmäßige Medien und Publizisten. Die ganze Cancel Culture, dass also Leuten, die das Falsche sagen, Auftritte verunmöglicht werden. Und inzwischen sogar bis hin zu EU-Sanktionen gegen Leute, die das Falsche sagen.
Das ist natürlich ein Thema, über das man eine gesonderte Sendung machen kann, über die Sanktionen, mit denen gerade auch Journalisten belegt werden, ohne jegliche rechtliche Grundlagen dafür. Aber das machen wir an einer anderen Stelle. Sie schreiben weiter in Ihrem Buch, Herr Häring, dass staatliche Stellen Aufgaben an private Organisationen auslagern. Können Sie uns ein konkretes Beispiel dafür nennen, bei dem dadurch indirekt Einfluss auf öffentliche Debatten genommen wurde?
Gut, Aufgaben ist ein bisschen zu freundlich ausgedrückt, weil Aufgaben klingt legitim, aber es ist gerade das, was der Staat nicht machen darf, was er deswegen Private erledigen lässt, also zum Beispiel die Faktenchecker. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Diskussion darüber, wo das Coronavirus herkam. Da ist ja inzwischen bekannt, dass die Bundesregierung zum Beispiel vom BND sehr früh wussten, dass er wahrscheinlich aus dem Labor kam oder ist das Virus. Und trotzdem haben die Faktenchecker das jahrelang als Verschwörungstheorie abqualifiziert mit der staatlichen Unterstützung, die ich nachweise, dass sie dahinter ist. Oder ein anderes Beispiel ist der Geisteszustand von Joe Biden, wo die Geheimdienste in den USA schon vor seiner Präsidentschaft sagten und an die Medien durchstachen, die Russen werden wahrscheinlich versuchen, Biden als mental nicht geeignet darzustellen. Und das hat dann wirklich jahrelang, bis er dann zurückgetreten ist, funktioniert, dass die Medien das, was man auf Videos gesehen hat, als Fake News bezeichnet haben und die Faktenchecker, zum Beispiel der ARD Faktenfinder oder die Faktenchecker der Agenturen, das als Falschbehauptungen und Fälschungen disqualifiziert haben, bis es dann doch so war.
Sie haben jetzt die Geheimdienste angesprochen, aber lassen Sie uns zunächst noch einmal über die Rolle sprechen, die sogenannte NGOs im Wahrheitskomplex spielen. Wer finanziert diese Strukturen und wie unabhängig sind sie tatsächlich? Was haben Ihre Recherchen ergeben?
Also die Finanzierer sind einerseits der Staat, verschiedene Behörden und staatliche Institutionen und andererseits große Stiftungen, die politisch aktiv sind und staatsnah aktiv sind. Das sind die Finanzierer. Von Selbstständigkeit kann man nicht reden oder Unabhängigkeit. Besonders deutlich sieht man das zum Beispiel an einer wichtigen Organisation, einem Netzwerk namens ETMO. European Digital Media Observatory, also Beobachtungsstelle für digitale Medien. Der hat schon ziemliche Vibes, dieser Name. Der ist angeblich unabhängig oder dieses Netzwerk ist unabhängig, sagt die EU-Kommission. Auch das Netzwerk selbst sagt das. Aber wenn man mal genau guckt, dann handelt es sich um ein Projekt, das die EU-Kommission ausgeschrieben hat und auch finanziert. Also nicht mal ein Verein, keine Selbstständigkeit. Und der Chef ist ein jahrzehntelanger hochrangiger Kommissionsmitarbeiter, finanziert wird von der Kommission. Und dieses Netzwerk finanziert Faktenchecker in ganz Europa mit Geld von einem Google-Fonds, den die EU-Kommission dank ihrer Regulierungsmacht Google abgepresst hat. Und entscheiden über das Geld von dem Fonds darf wiederum dieser ehemalige Kommissionsbeamter, der jetzt ETMO leitet. Die Verbindungen sind noch mehr. Also es ist ganz deutlich eine Kommissionsangelegenheit, in der ganz wichtige Institutionen sind, zum Beispiel die Faktenchecker der wichtigsten deutschsprachigen Nachrichtenagenturen, dpa, APA und AFP, die sind alle da drin aufs Engste verbandelt mit der EU-Kommission und die haben ja enormen Einfluss mit ihren Berichten. Die allermeisten Zeitungen nehmen ja ihre Berichte von den Agenturen und wenn die sagen, das oder jenes ist falsch oder Verschwörungstheorie, dann kann das kaum noch ein Journalist neutral oder gar positiv schreiben.
Ihr Buch heißt Wahrheitskomplex. Warum sprechen Sie oder verwenden Sie bewusst diesen Begriff und nicht einfach Medien, Netzwerk oder Meinungsmacht?
Also einerseits, weil er so schön zweideutig ist, der Begriff komplex, das kann man ja auch verstehen als Psychose. In dem Fall als die Wahnvorstellung, dass es die eine Wahrheit gibt und alles, was davon abweicht, ist Desinformation. Allerdings verfolge ich das in dem Buch nicht, weil ich nicht psychologisiere, sondern nach den Interessen schaue. Hier geht es darum, dass es ein komplexes Gebilde ist. Netzwerk würde auch gehen, aber Netzwerk klingt zu eindimensional. Das sind normalerweise gleichartige Organisationen, die ein Netzwerk bilden. Hier ist es ein Komplex aus ganz verschiedenen staatlichen und privaten Organisationen.
Viele Menschen denken ja bei Zensur, Herr Hering, immer noch an Verbote. Sie beschreiben aber etwas viel Subtileres. Wie funktioniert moderne Meinungskontrolle heute ganz konkret?
Also ganz weit weg von Verboten ist es nicht, nur dass es eben verborgen wird. Die Faktenchecker verbieten praktisch den Plattformen Bestimmtes zu verbreiten. Allerdings nicht ganz. Sie verbieten es nicht. Es wird immer betont, die Plattformen entscheiden letztlich selber. Aber sie werden eben gesetzlich genötigt, auf die Faktenchecker zu hören, zumindest generell. Und wenn sie nicht zu 70, 80, 90% wirklich das tun, was die Faktenchecker sagen, dann kriegen sie Schwierigkeiten mit der EU-Kommission. Oder es geht auch dahin, man wird bestraft, wenn man das Falsche sagt. Das gibt ja die Fälle, wo auf die Hinweisgeber Hinweise hin und die staatlichen Meldestellen, dann die Staatsanwaltschaften morgens klingeln wegen einem harmlosen Tweet, den man weitergeleitet hat. Das ist ja auch sehr nah an einem Verbot, das dann die Strafe nach sich zieht, wo die Untersuchung halt schon die Strafe ist. Die Staatsanwälte haben das ja auch deutlich gemacht, dass das so gedacht ist und die Politiker, dass das der Abschreckung dient. Allein schon die Hausdurchsuchungen und die Konfiskation der Geräte oder dass man eben de facto Auftrittsverbot hat, wenn man zu oft das Falsche sagt. Also das ist alles sehr nah am Verbot, aber verbieten dürfte der Staat halt nicht, weil es Meinungsfreiheit gibt. Und das deswegen macht er es auf diese perfide, verborgene und indirekte Weise.
Sie gehen aber dann doch auch ein gewisses Risiko ein, Herr Häring. Sie schreiben sogar ein Buch über all diese komplexen Zusammenhänge. Sie sind ja regelrecht gefährlich für dieses System. Haben Sie keine Bedenken, dass auch Sie irgendwann morgens in der Früh um 6 Uhr Besuch bekommen?
Ein bisschen Angst hat man natürlich immer. Früher, wie man noch gesagt, vor Büchern haben Sie keine Angst. Sie haben mehr Angst vor denen, die die Leute auf die Straße bringen. Das sind die, die den größten Ärger bekommen. Aber mit den Sanktionen und eben den Hausdurchsuchen wird man schon etwas nervöser, das stimmt schon. Aber unterkriegen lasse ich mir eben nicht so leicht und ängstlich bin ich von Natur aus nicht.
Gab es denn während Ihrer Recherchen einen Moment, bei dem selbst Sie überrascht waren, wie eng bestimmte Akteure miteinander vernetzt sind?
Dauernd, ehrlich gesagt. Ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon seit etwa 10 Jahren und dachte, ich muss das jetzt mal aufschreiben und zusammenschreiben, damit man den Komplex in Gänze sieht, und bin kaum fertig geworden in der Zeit, weil ich wirklich ständig neue Verwicklungen entdeckt habe. Und also die Enge der Beziehungen gerade zu Geheimdienst- und Militärkreisen und den halbstaatlichen militärnahen Organisationen und so, die hat mich doch immer wieder überrascht und schockiert. Also das Ausmaß, in dem es sich hier letztlich um einen Teil der Kriegsertüchtigung der Gesellschaft und Propagandakrieg handelt, bei eigentlich den meisten an Meinungskontrollen, auch bei Themen, wo man nicht so dran denken würde, wie Klima, Desinformation, wie es heißt, oder Corona. Wenn man genauer guckt, dann ist das auch Teil dieses Propagandakriegs.
Sie schreiben sinngemäß, dass der Staat manches gar nicht selbst tun darf. Das haben Sie auch schon angesprochen. Private Akteure jedoch schon. Ist genau das so der eigentliche Kern des Problems?
Das ist die Absicht, ja, weshalb des Staates auf diese Weise tut. Ich zitiere im Buch auch den Atlantic Council. Das ist so der politische Arm der NATO. Aus einer Broschüre, in der er eine Konferenz des US-Militärs zusammenfasst für die Militärdiplomaten der befreundeten Länder, also auch Deutschland, wo ihnen gesagt wurde, wie man mit Desinformation umgehen sollte. Und da wird ganz dezidiert empfohlen, dass der Staat die Meinungskontrolle nicht selber machen sollte, weil er das nicht darf, weil es Meinungsfreiheit gibt. Und deswegen soll er lieber mit verbündeten NGOs das organisieren. Der andere Grund ist auch interessant. Er soll es nicht selber machen, weil die Leute zu wenig Vertrauen in den Staat haben. Das wäre ja die Alternative, wenn die Leute Vertrauen haben in den Staat und in die Mainstream-Medien, dann könnten die das ja übernehmen, sich um Desinformation zu kümmern. Sie sagen, das stimmt nicht. Und dann glauben die Leute, dass das nicht stimmt. Und dann ist alles gut. Aber wenn man den Medien und dem Staat nichts mehr glaubt, dann funktioniert das halt nicht. Und dann wird die private Unterdrückungsmaschinerie in Gang gesetzt.
Sie haben gerade das Vertrauen in den Staat angesprochen, Herr Häring. Wenn Sie den aktuellen Umfragen Glauben schenken, wenn Sie diese verfolgen, dann hat ja die Regierungskoalition so wenig Zustimmung wie keine Regierung zuvor. Nun verfolgen Sie ja auch das politische Geschehen bereits seit vielen Jahrzehnten. Wie beurteilen Sie eigentlich die aktuelle Lage in Deutschland?
Ja, die ist desaströs, dass wir eine Regierung haben, die praktisch in Rekordzeit direkt nach der Wahl das Gegenteil von dem getan hat, was sie versprochen hat, die eine Politik betreibt, die bei der ganz großen Mehrheit der Bevölkerung auf Ablehnung stößt, insbesondere auch in so zentralen Fragen wie Krieg und Frieden, Aussöhnung oder Eskalation. Und trotzdem noch 3 Jahre, wenn es schlimm läuft, so weiterregieren wird, am Willen des Volkes vorbei. Das ist ein schlimmer Zustand und zeigt, dass da was schief läuft in unserem System und dass wir mehr direkte Demokratie dringend bräuchten.
Was schiefläuft, beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch Wahrheitskomplex. Sie haben vorhin auch schon Google angesprochen. Da hat jedoch die EU eine vermeintliche Strafzahlung verwendet, um eigene Faktenchecker auf den Weg zu bringen. Aber jetzt muss ich mal nachhaken, welche Rolle spielen denn Plattformen wie Google, YouTube oder auch Facebook in diesem System? Sind sie nur technische Dienstleister oder längst politische Machtfaktoren?
Also sie sind sehr große Machtfaktoren. Sie sind ja im Prinzip, sie bestimmen das, was früher allein die Mainstream-Medien waren, jetzt im Internetzeitalter. Bei den Mainstream-Medien ist die Meinungskontrolle lange etabliert. Da gibt es die Torwächter, die dafür sorgen, dass letztlich nur einigermaßen systemstabilisierendes, systemkonformes geschrieben und diskutiert werden kann. Deswegen wird es da auch kaum wahrgenommen. Aber im Internet war das halt zunächst mal frei, die Meinungsäußerung. Und da fehlt der Torwächter. Das wird auch in den internen Papieren sehr stark beklagt. Und deswegen tobt jetzt der Kampf Google und Facebook und Co. Unter Kontrolle zu bekommen und die Meinungen, die da geäußert werden. Und das geht zum Teil auch gegeneinander. Also Google und Facebook und manche andere sind aufs Engste mit den Geheimdiensten in den USA verzahnt und dort auch letztlich mit diesen groß geworden beziehungsweise von denen groß gemacht worden, unterstützt worden und agieren in starkem Maße gemeinsam auch mit dem Militär. Also Google ist einer der ganz großen Militärauftragnehmer in vielen geheimen und vielen nicht geheimen Programmen. Aber die Machtkonstellation in den USA ist eben auch nicht immer mit der Regierung identisch, mit der aktuellen. Trump ist ja sowas wie ein Aufständischer, was diesen Komplex angeht. Deswegen ging der Wahrheitskomplex auch sehr stark gegen Trump. Und da waren die Plattformen ursprünglich ja sehr, sehr mit dabei und gern mit dabei. Und inzwischen ist eben der Kampf von Trump und seinen Leuten, die Geheimdienste, nicht die Geheimdienste, die Plattformen unter Kontrolle zu kriegen. Musk ist jetzt eben ein Alliierter von Trump, eher als während Twitter vorher ein Gegner war von Trump. Und die Europäer sind wiederum auf der anderen Seite und kämpfen gegen das, was Trump will in Sachen Plattformen. Insofern ist da eben ein großer Kampf ausgebrochen.
Ja, und wir sind gespannt, wie sich dieser Kampf weiterentwickelt. Speziell bei X beobachten Journalisten, dass ihre Beiträge eingedämmt werden, dass der Algorithmus scheinbar verändert wurde und nicht jede Information so ausgespielt wird, wie das früher noch der Fall war. Das werden wir weiter beobachten. Kritiker sagen ja auch zu mir in Diskussionsrunden, weißt du, Thomas, wir brauchen meines Erachtens nach Maßnahmen gegen Desinformation. Wo ziehen Sie, Herr Hering, persönlich die Grenze zwischen legitimer Moderation und politischer Steuerung?
Legitime Moderation wäre Moderation durch die Plattform gemäß ihren Nutzungsbedingungen. Also zum Beispiel keine zu aggressiven Kommentare, solche Dinge natürlich nichts Illegales. Das wäre in Ordnung, wenn es unparteiisch geschieht. Dass es unparteiisch geschieht, müsste auch durchgesetzt werden, weil einerseits wehren sich die Plattformen zu Recht dagegen, dass sie verantwortlich gemacht werden gegen das, was auf ihren Plattformen gesagt wird. Da bin ich auch sehr dagegen, dass sie das wehren, weil dann müssten sie mich zensieren, dann müssten sie vorher genehmigen, was ich schreiben darf, weil sie sind ja verantwortlich. Aber das Gegenstück ist eben, dass die Plattformen, weil sie so groß und wichtig sind, eben auch nicht manipulieren dürfen, aus politischen oder sonstigen Gründen, was gesagt werden darf oder was nicht, sondern das müssen neutral angewendete Kriterien sein. Und wenn es um rechtswidrige Inhalte geht, dann ist natürlich auch der Staat gefragt, dass er sich darum kümmert, dass die gelöscht werden. Die sind ja oft sehr schädlich, sowohl für Einzelne als auch manchmal für den Staat. Aber bei allem, was erlaubt ist und was schädlich ist, zum Beispiel nach Meinung der EU, die schädliche Inhalte in ihrem Digital Services Act, das ist so das, ich würde sagen, Zensurgesetz der EU, die verlangt von den Plattformen, gegen schädliche Inhalte vorzugehen, die zum Beispiel die öffentliche Diskussion negativ beeinflussen können. Das ist völlig vage, willkürlich und wird auch willkürlich im EU-Sinne angewendet. Und das darf natürlich überhaupt nicht sein und schon gar nicht darf sein, was die EU den Plattformen als Maßnahmen aufdrängt, nämlich unter anderem Werbeboykotte zu organisieren gegen Publizisten, die Schädliches veröffentlichen, oder Shadowbanning, also heimliches Drosseln von Beiträgen, das also völlig dem entgegenläuft, was die Nutzer von einer Plattform erwarten, dass wenn sie dort was veröffentlichen, dass es von denen gelesen wird, die zum Beispiel mir folgen, wenn ich was veröffentliche, oder den Nutzern, dass die auch zu lesen kriegen, was sie abonnieren. Das findet ja auf heimliche Weise dann nicht mehr statt. Das ist, kann man schon betrügerisch nennen. Und dass der Staat das, beziehungsweise die EU das verlangt von den Plattformen, das ist mit Meinungsfreiheit nicht mehr im Entferntesten vereinbar.
Jetzt haben Sie mir zwei Stichworte gegeben. Zum einen ein Hinweis an unsere Zuschauer. Folgen Sie gerne auch den Kanälen von Norbert Häring. Er wird als Wirtschaftsjournalist immer wieder auch auf anderen großen Plattformen in vielen freien Medien regelmäßig zitiert. Sie sehen dort oder lesen dort regelmäßig hochinteressante Beiträge. Das zweite Stichwort, das Sie mir gegeben haben, war Werbeboykott. Da fiel mir spontan die Aussage ein von Saskia Esken. Ich gehe davon aus, Sie haben es auch mitbekommen, die gesagt hat, wenn jemanden wie Björn Höcke in einem Podcast namens Ben Unscripted oder Unscripted eine Bühne gegeben wird, um seine Meinung zu äußern, dann müsste man dafür sorgen, dass der Herr quasi aus dem YouTube-Kanal und vor allen Dingen auch aus den Werbeeinnahmen verbannt wird. Was haben Sie sich denn spontan gedacht, als Sie das gehört und gesehen haben, Herr Hering?
Naja, sie ist etwas aus der Zeit gefallen. Ich meine, dass sie sind es gewöhnt, dass man sowas machen kann. Das war auch, Deutschland war sowas wie der Eisbrecher in Europa für diesen Wahrheitskomplex. Und das fing bei uns auch an mit einer Boykottkampagne namens Kein Geld für Rechts, was ein Gerald Hensel von der Werbeagentur Scholz and Friends organisiert hat. Das ging vor allem gegen Tichys Einblick und Achse des Guten, die als Rechtsaußen gebrandmarkt wurden. Ist interessant, wo er herkam. Er war bei Scholz und Friends ein leitender Manager der Werbeagentur, die sehr viele Regierungsaufträge hat, unter anderem den PR-Auftrag für das Programm Demokratie leben, über den die NGOs des Wahrheitskomplex mit Steuergeld versorgt werden. Das gab damals noch einen kleineren Skandal, dieser Werbeboykottaufruf. Und letztlich musste er dann seine Stelle verlassen, hat eine NGO gegründet und ist mit dieser zu HateAid gegangen, hat HateAid mitgegründet, was heute ein großer Akteur ist. Aber das, was er damals angefangen hat, das haben Organisationen wie der Global Disinformation Index damals weltweit systematisiert und schwarze Listen organisiert, schwarze Listen aufgestellt, von denen oft die Leute, die drauf waren oder die Medien nichts wussten. Sie haben dann nur gemerkt, dass sie keine Werbeeinnahmen mehr hatten, weil die Werbedienstleister, also die Werbenden selber wussten es auch nicht, weil es wurde im Maschinenraum praktisch der Werbeindustrie gemacht, dass diejenigen, die die Werbung ausspielen, die haben diese Listen zu Rate gezogen, automatisiert, und dort wurde nichts mehr ausgespielt, bis es in den USA Klagen gab und von betroffenen Medien. Und die haben dann dafür gesorgt, dass dieses Unternehmen aufgehört hat, die schwarzen Listen zu machen, weil in den USA Meinungsfreiheit mehr gilt. Und dort reicht es, dass der Staat diesem Global Disinformation Index Geld gegeben hat, um mit der Zensurfreiheit in Konflikt zu kommen. Also das, was bei uns funktioniert und was die Gerichte hier akzeptieren, dass der Staat einfach andere das machen lässt, die er finanziert und letztlich auch kontrolliert. Das funktioniert in den USA nicht, wenn es mal vor Gericht geht. Insofern ist das beim Global Disinformation Index schon zu Ende, obwohl er im EU Digital Services Act noch genannt ist. Also dort werden die Plattformen auf dieses Unternehmen verwiesen, dass es aber gar nicht mehr machen darf. Und also letztlich wollte Esken das nochmal praktisch hervorholen und intensivieren. Es findet auch noch statt. Es gibt auch noch andere Organisationen, die das machen. Insofern ist das nicht weit hergeholt, sondern es unterstützt das, was tatsächlich stattfindet, aber nicht stattfinden dürfte.
Allein dieser Themenkomplex in Ihrem Buch ist schon ein sehr beeindruckender, was man dort für Erkenntnisse gewinnt. Das ist wirklich außergewöhnlich. Und Stichwort Erkenntnis. Sie beobachten die Entwicklung im Journalismus seit vielen Jahren. Glauben Sie, dass viele Journalisten diese Mechanismen, die Sie beschreiben, selbst gar nicht erkennen oder aber bewusst mittragen?
Das ist eine Mischform, sicherlich. Upton Sinclair hat mal geschrieben, es ist sehr schwer, jemanden von etwas zu überzeugen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Das ist beim Mainstream-Journalismus auf jeden Fall der Fall. Da wird letztlich ausgesiebt, dass nur noch Leute, die das System, so wie es ist, in Ordnung finden, da eine wichtige Rolle spielen können. Die sind oft Saubermänner, ne, dass sie wirklich Korruption und Ähnliches bekämpfen, weil sie eben wollen, dass das System gut funktioniert, so wie es ist, aber sie sind eben systemtragend. Und wenn es um Erkenntnisse gibt, die sagen, da läuft etwas ziemlich schief in dem System, was über einzelne Missetäter hinausgeht, dann ist man bei Mainstream-Journalisten wahrscheinlich meistens bei den Falschen. Ich merke das auch jetzt bei dem Buch sehr deutlich. Es gibt praktisch kein alternatives, wichtiges alternatives Medien, nur sehr vereinzelt, das nicht eine Rezension oder ein Interview mit mir gemacht hätte. Im Mainstream gibt's bisher die Berliner Zeitung und die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, die zusammengehören, die was gemacht haben, sonst keine einziges Mainstream-Medium. Das sagt schon ziemlich viel.
Das war früher anders, Herr Hering. Früher sind Sie gerne auch auf den anderen Plattformen, den Systemmedien, zu Worte gekommen. Wann hat sich das so entscheidend geändert bei Ihnen?
Ich würde das gar nicht so sehr so sagen. Mit meinen Büchern zur Bargeldabschaffung, das war jetzt auch nicht gerade ein Renner im Mainstream, das war ein Renner off Mainstream, aber im Mainstream auch nicht. Also da bekleckern sich die Mainstream-Medien auch nicht mit Ruhm, was das angeht, obwohl die Bevölkerung sehr deutlich was gegen die Bargeldverdrängung hat, ist das Bild, was die Mainstream da abgibt, doch so, als ob das eine prima Sache ist, wenn mehr digital und effizient und all sowas bezahlt wird. Also so viel hat sich da, glaube ich, nicht geändert. Aber was sich geändert hat, ist eben das Ausmaß, in dem abweichende Stimmen diskreditiert und aktiv stummgeschaltet werden.
Wenn unsere Zuschauer nach diesem Gespräch nur eine Sache aus Ihrem Buch mitnehmen sollen, welche wäre das?
Also ganz wichtig ist die enge Verbindung der Vorbereitung der Bevölkerung auf Kriegstüchtigkeit oder der Kriegsertüchtigung der Bevölkerung mit diesem Mechanismus der Meinungskontrolle und diesem Komplex. Und die Schlussfolgerung daraus sollte sein, oder die Gegenmaßnahme, sich nicht verleiten lassen, Feindbilder anzunehmen, die einem nahegebracht werden, das Teile und Herrsche der Regierung dieses uralte Prinzip nicht mitzumachen.
Zum Abschluss, lieber Herr Hering, auf der Zielgeraden unseres Gesprächs wohl noch eine der entscheidende Frage. Glauben Sie, dass wir noch an einem Punkt sind, an dem sich diese von Ihnen beschriebene Entwicklung demokratisch umkehren lässt, oder ist der Wahrheitskomplex bereits zu mächtig geworden?
Ich bin da positiv. Als ich vor etwa 9 Monaten angefangen habe, das Buch zu schreiben, da hatte ich noch den Eindruck, ich müsste wirklich ganz von vorne anfangen und sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber in diesen 9 Monaten hat sich viel getan und auch das Stimmungsbild stark gedreht. Also solche Organisationen wie Hate Aid und Korrektiv sind stark in die Defensive geraten. Das sind nicht mehr die Lichtgestalten der Demokratieförderung und auch die Wahrnehmung, dass die Meinungsfreiheit unzulässig eingeschränkt wird, ist sehr, sehr weit verbreitet. Also solche Stimmungen und Wahrnehmungen können sich ändern und haben sich geändert. Die Regierung begrenzt jetzt sogar schon die Geldmittel, die der Wahrheitskomplex kriegen soll. Also Organisationen wie Korrektiv und die Amadeo Antonio Stiftung sollen weniger Geld kriegen. Ich bin noch nicht sicher, ob das tatsächlich ernst gemeint ist oder nur Balsam für die gequälte Seele der CDU-Anhänger. Aber immerhin ist der Druck jetzt schon mal so groß, dass mindestens so getan werden muss, als tue man was. Vielleicht tut man ja auch was. Also ich bin zuversichtlich, dass sich das auch weitertreiben lässt. Und um da eben für Aufklärung zu sorgen, wie stark dieser Komplex staatlich gesteuert und finanziert ist, habe ich ja dieses Buch geschrieben. Und das sollte dann auch noch mal helfen, da ein bisschen mehr Gegenwind zu machen.
Es braucht also mehr Journalisten wie Norbert Hering. Und das Buch Der Wahrheitskomplex ist natürlich wie immer beziehbar über den Auf1-Shop. Möge Ihr Buch zu einem Bestseller werden, Herr Hering, auf das ganz viele Menschen informiert werden, über die Hintergründe im Journalismus, um dann am Ende des Tages auch die Berichte für sich selbst viel besser einordnen zu können. Ich sage vielen herzlichen Dank für dieses informative Gespräch und wünsche alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Sie haben es gehört, liebe Zuschauer. Norbert Hering sagt, dieses Land braucht mehr gute Journalisten. Und ich glaube, er hat vollkommen recht. Aber genauso wichtig ist, diejenigen, die noch kritisch nachfragen, unbequeme Themen ansprechen und gegen den Strom schwimmen, müssen unterstützt werden. Und das beginnt oft schon mit ganz einfachen Dingen. Teilen Sie diese Sendung mit Freunden und Bekannten. Lassen Sie ein Gefällt mir da. Schreiben Sie einen Kommentar. Denn all das hilft dabei, dass solche Inhalte wie heute überhaupt noch Reichweite bekommen. Und wenn Ihnen diese Sendung besonders gefallen hat, wenn Sie sagen, solche Gespräche braucht es mehr, dann freue ich mich auch über eine finanzielle Unterstützung in Form einer Spende. Nicht, weil hier irgendwo ein milliardenschwerer Medienkonzern dahinter steht, sondern genau deshalb, weil es ihn nicht gibt. Für mich persönlich ist das tatsächlich der ehrlichste Gradmesser. Nach jeder Ausstrahlung von Thomas Eglinski auf 1 interessiert mich am meisten, sind die Zuschauer bereit zu sagen, ja, solche Formate sollen bleiben? Solche Gespräche sollen weitergeführt werden. Solcher Journalismus ist es wert, unterstützt zu werden. Genau dafür danke ich Ihnen von Herzen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergessen Sie nicht, bleiben Sie senkrecht.